Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Dann stellen wir fest, unser Glaube ist ja nicht vakuumverpackt, nicht unantastbar. Wir sind herausgefordert in einer Welt, die in der Regel nicht glaubt. Wir sind mit Sicherheit nicht in der Mehrzahl, sondern in der eindeutigen Minderheit. Und unsere Welt, in der wir leben, stellt kritische Fragen und Fragen, die auch Kinder Gottes beschäftigen. Jesus von einer Jungfrau geboren, gekreuzigt, gestorben und begraben und dann auferstanden, stimmt das? Haben wir gerade noch im Glaubensbekenntnis gesungen, aber stimmt das? Und wenn es einen Gott gibt, warum lässt er all das Elend in dieser Welt zu? Auch eine Frage, die wir ständig hören und mit der wir ständig konfrontiert sind. Und darum will ich heute darüber predigen und dann nach den Sommerferien Ende August noch einmal, und zwar zwei Predigten. Die erste heute, warum lässt Gott das zu? Und dann Ende August die zweite, Zweifel, ich möchte glauben, aber. Weil ich denke, dass das uns immer wieder beschäftigt und es ist gut, darüber mal nachzudenken und das mal zu reflektieren und dann hoffentlich auch Antworten durch unseren guten Gott zu bekommen. Und darum möchte ich noch einmal beten. Herr, und ich bitte dich von Herzen darum, dass dein gutes Wort in unser Leben hineinspricht, unsere Herzen berührt und verändert. Und dass wir umso gewisser dir nachfolgen. Bitte öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Danke dafür. Amen. Warum lässt Gott das zu? In der Theologie nennen wir das die Theodizee-Frage. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, diesen Begriff. Ich habe euch die Definition mal mitgebracht, da könnt ihr sie mitlesen. Die Theodizee ist der Versuch, die Vorstellung eines liebenden und allmächtigen Gottes mit all dem Leid und den schrecklichen Dingen in dieser Welt in Einklang zu bringen. Das biblische Buch, das sich mit dieser Frage am intensivsten auseinandersetzt, ist das Buch Hiob. Hiob, wissen die meisten von euch, war ein rechtschaffender, frommer Mann. Er hatte eine Frau, viele Kinder und war materiell gut ausgestattet. Aber dann wird ihm alles genommen. Er wird krank, seine Kinder sterben und er verliert einen großen Teil seines Vermögens. Und seine Frau rät ihm, den Glauben an Gott aufzugeben. Aber das tut Hiob nicht. Aber er klagt Gott sein Leid und fragt nach dem Warum. Und schlussendlich erhält er nach den vielen, vielen Kapiteln im Buch Hiob keine Antwort. Er erhält keine Antwort auf die Frage, warum. Aber eine ungefähre Antwort auf die Frage, wozu ist es gut, die deutet sich an. Am Ende der Geschichte begegnet dem Mann der allmächtige Gott in einer Art und Weise, die ihn ausrufen lässt, Hiob 42, Vers 5, und diesen Vers kennen viele von euch. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Es geht also um die Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und das sollten wir uns unbedingt merken. Immer da, wo wir mit Leid konfrontiert sind, auch in unserem ganz persönlichen Leben. Wann immer uns Leid in unserem Leben fordert, haben wir zwei Möglichkeiten zu reagieren. Leid wird zum Segen, getragen von ewiger Hoffnung, wenn unser ganzes Herz in Gott ruht. Nochmal. Leid wird zum Segen, getragen von ewiger Hoffnung, wenn unser ganzes Herz in Gott ruht. Und Leid wird zum Fluch, wenn wir Gott vorschreiben wollen, was er zu tun und zu lassen hat. Also fragen wir, warum lässt Gott das zu? Vor circa 3000 Jahren hat der König von Israel, Salomo, diese Frage gestellt. Und ich lese uns aus dem Alten Testament, aus Prediger 8, die Verse 10 bis 17. Ich sah, wie Menschen, die von Gott nichts wissen wollten, in Ehren begraben wurden, während man andere, die Gott gehorchten, aus der Nähe des Heiligtums vertrieb und sie vergaß in der Stadt. Auch das ist sinnlos. Die Verbrecher werden nicht schnell genug bestraft und das verführt viele dazu, Böses zu tun. Manch einer hat schon 100 Verbrechen begangen und lebt immer noch. Ja, auch ich weiß, wer Gott ehrt und ihm gehorcht, dem geht es gut. Wer Gott missachtet, muss die Folgen tragen. Er verschwindet so plötzlich wie ein Schatten, weil er keine Ehrfurcht hat vor Gott. Und trotzdem geschieht so viel Sinnloses auf der Welt. Da geht es rechtschaffenden Menschen so schlecht, wie es den Gottlosen gehen sollte. Und da haben Gottlose ein so schönes Leben, als hätten sie Gottes Gebote befolgt. Das ist völlig sinnlos. Darum rühme ich die Freude, denn es gibt für den Menschen nichts Besseres auf der Welt, als zu essen und zu trinken und sich zu freuen. Das wird ihn bei seiner Mühe begleiten, das kurze Leben hindurch, das Gott ihm gegeben hat. Ich bemühte mich, die Weisheit kennenzulernen und das Tun und Treiben auf dieser Welt zu verstehen. Doch ich musste einsehen, was Gott tut und auf der Welt geschehen lässt, kann der Mensch nicht vollständig begreifen, selbst wenn er sich Tag und Nacht keinen Schlaf gönnt. So sehr er sich auch anstrengt, alles zu erforschen, er wird es nicht ergründen. Und wenn ein weiser Mensch behauptet, er könne das alles verstehen, dann irrt er sich. Und ich denke, was für ein Text. In der Ukraine tobt sich ein Mann aus, den scheinbar nichts aufhalten kann. 10.000 gefallene ukrainische Soldaten, mindestens genauso viele auf russischer Seite und die vielen zivilen Opfer, Männer, Frauen, Kinder. Und wir fragen, warum lässt Gott das zu? Wer zieht die Herrscher solcher Staaten zur Verantwortung, die völlig korrupt nur ihre eigenen Interessen im Auge haben und Unsummen für militärische Ausrüstung ausgeben? Salomo schreibt, die Verbrecher werden nicht schnell genug bestraft und das verführt viele dazu, Böses zu tun. Manch einer hat schon 100 Verbrechen begangen und lebt immer noch. Quälend sind die Fragen, warum lässt Gott das zu? Wo ist er in dem Elend auf dieser Welt? Da amüsieren sich die einen lauthals zu Tode, erfinden die Satten in den reichen Ländern immer neue Diäten, während die Armen verhungern. Warum müssen die einen die Last kranker Kinder tragen und die anderen wissen nichts davon? Warum fallen Flugzeuge vom Himmel und rollen Lawinen ins Tal? Martin Schramm war unter anderem Autor in der Zeitschrift Aufatmen, verheiratet mit Gysi, Vater von 3 Söhnen, Unternehmer und Mitglied im Leitungskreis des Dünenhofs. Ein lieber Bruder, ein Freund von mir, ein Vorbild. Am 10. August 2016 verabschiedete er sich vor dem Frühstück von seiner Frau, um noch eine Runde schwimmen zu gehen. Er sollte nie zurückkommen. 2 junge Männer zogen ihn aus dem See, aber da war er bereits tot, Herzstillstand. Ein paar Tage später habe ich ihn in seinem Heimatdorf beerdigt. Unfassbar. Und er fehlt uns bis heute. So viel Leid im Leben so vieler Menschen. Und ich denke auch eine gehörige Portion davon in deinem Leben. In Anlehnung an ein bekanntes Kirchenlied hat mal jemand gefragt, wo ist denn der Gott, der alles so herrlich regiert? So viele Fragen und so viele mögliche Antworten. Und die radikalste Antwort auf diese ganzen Fragen ist doch, es gibt gar keinen Gott. Der Himmel ist leer. Wir sind allein im Universum und alles hat keinen Sinn. Und ich frage, ist der Himmel leer? Gibt es keinen Gott? Wie schnell sagen die Menschen gerade in unserer Zeit, gerade in unserer westlichen Welt, ich bin Atheist, ich glaube an keinen Gott. Das ist übrigens ein westliches Phänomen. Das findest du weder im Osten, noch im Nahen Osten, noch im Süden, noch in Amerika, also jetzt in Südamerika. Das ist ein typisches westliches Phänomen. Ist der Himmel leer? Gibt es keinen Gott? Und wenn jemand das so selbstbewusst sagt in unserer Zeit, ich glaube an keinen Gott, dann möchte ich gerne zurückfragen, weißt du eigentlich, was du da sagst? Wenn Gott wirklich tot ist, dann bedeutet das doch, über uns ist nichts, neben uns ist nichts, unter uns ist nichts. Wir sind allein gelassen, völlig allein untereinander. Und der Zufall ist unser Vater. Jedes Fragen nach dem Sinn des Lebens ist überflüssig. Und das ist der schrecklichste Gedanke, den man sich nur vorstellen kann. Wir unter uns, ohne Hilfe von außen. Die alten Lateiner haben gesagt, Homo homini lupus est. Der Mensch ist des Menschen Wolf. Und was das bedeutet, erfahren wir jeden Tag in der Tagesschau. Gott erklärt man für tot, die Menschen bleiben unter sich und das ist grauenhaft. Ist der Atheismus die Antwort auf das Leid? Erklärt eine Gott-ist-tot-Philosophie unsere Welt? Bezeichnenderweise war es ein Naturwissenschaftler, Professor Wilder Smith, der uns Studenten in Basel damals, das ist 100 Jahre her, immer wieder gesagt hat, ein Blick auf das Universum sollte für jeden Menschen von halbwegs gesicherter Intelligenz genügen, um von der Existenz Gottes überzeugt zu werden. Amen dazu. In einem seiner Bücher beschreibt Wilder Smith folgendes Bild. Er erzählte, wie er 1940 in Köln war und den Kölner Dom besichtigt hat. Er war begeistert von diesem herrlichen Bauwerk und seinem architektonischen Glanz. Ein ungewöhnlicher Baumeister musste dahinter stehen. So ist es ja auch. 1945 war er wieder in der Stadt. Der Dom war eine Ruine nach den Bombenangriffen im Zweiten Weltkrieg. Und in all dem Chaos, das damals herrschte, konnte man die einstige Schönheit dieses Doms nur erahnen. Und dann fragt Wilder Smith, käme jemand angesichts der Verwüstung auf die Idee, an der Existenz des Baumeisters zu zweifeln? Und niemand würde den Baumeister beschuldigen, bewusst eine Ruine konstruiert zu haben. Im Gegenteil, überall auf der Welt pilgern die Menschen zu den Ruinen vergangener Bauwerke und staunen über die Genialität ihrer Erbauer. Sie sind ein Beweis für den dahinterstehenden Schöpfungsgeist. Das bedeutet doch, auch im Trümmerfeld dieser Erde ist die wirkliche Absicht des Schöpfers noch zu erkennen. Und es ist jedem Menschen möglich, zwischen ursprünglicher Absicht und dazwischen getretener Unordnung zu entscheiden. Das ist ganz wichtig. Ich sage das nochmal. Es ist jedem Menschen möglich, zwischen ursprünglicher Absicht und dazwischen getretener Unordnung zu unterscheiden. Es ist wirklich deine Entscheidung. Der Apostel Paulus schreibt im Neuen Testament in Römer 1, Vers 20, Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken der Schöpfung haben die Menschen seit jeher seine göttliche Macht und Größe sehen und erfahren können. Deshalb kann sich niemand damit entschuldigen, dass er von Gott nichts gewusst hat. Damit wird festgestellt, was wir aus eigener Erfahrung kennen. Auch eine gefallene, auch eine unter der Trennung von Gott leidende Schöpfung gibt genug Hinweise auf die Existenz Gottes. Ein Beispiel. Im Juni 2019 war ich mit meiner Frau das erste Mal in unserem Leben in Meran in Südtirol. Kann nur sagen, traumhaft. Blauer Himmel, schneebedeckte Berge, eine beeindruckende Kulturlandschaft mit blühenden Apfelplantagen und unzähligen Weinstöcken. Und da sitzt man dann in 1500 Metern Höhe vor einer Hütte und schaut auf das Alpenpanorama. Und wisst ihr was? Die Schönheit dieses Anblicks tut fast weh. Und dann fragt man sich, alles Zufall? Wie könnte ich da sagen, es gibt keinen Gott? Versuchen wir mal ein paar Momente zu vergessen, was uns so offensichtlich ist und unseren Geist beschäftigt, auch an diesem Sonntagmorgen. Den Alltag, die letzte Woche, vergiss es mal einen Moment, wenn du kannst. Deutschland, die Pandemie, das Internet, mein Handy, die Arbeit, der Garten, das Auto und so weiter. Was wir alle so schnell vergessen, ist die Tatsache, dass wir auf einem Planeten leben, der scheinbar schwerelos in einem unendlichen Raum schwebt. Also schwer vorstellbar, oder? Ist das nicht geradezu ein wahnwitziger Gedanke? Die Erde ist rund, Der Nordpol ist oben, der Südpol ist unten. Und trotzdem stehen die Menschen in Südafrika nicht auf dem Kopf. Und dann umgibt uns das Weltall. Und das ist ja noch verrückter. Die Größe, die wir ja nur beschreiben können, aber nicht im Ansatz verstehen können. Sterne über Sterne, die uns die Nacht erhellen und deren Zahl jenseits aller Vorstellungen liegt. Wer sind wir? Wo kommen wir her? Wie hat das alles angefangen? Meine Oma hat immer gesagt, von nichts kommt nichts. Und darüber muss man doch mal nachdenken. Und so die ganzen Banalitäten der kleinen persönlichen Welt mal hinter sich lassen. Ich musste so lachen, als ich bei dem norwegischen Schriftsteller Justin Gaarder las. Aber es gibt Mädchen, die vor lauter Wimperntusche diesen Weltraum nicht sehen können. Und es gibt auch Jungen, die vor lauter Fußball keinen Blick für den Horizont werfen, keinen Blick über den Horizont werfen können. Es besteht ein ziemlicher Unterschied zwischen einem Schminkspiegel und einem brauchbaren Teleskop. Herrlich. Aber damit haben wir unser Problem wieder auf dem Tisch. Wenn Gott also wirklich existiert, warum lässt er das alles zu? Und unsere Zweifel und vielleicht auch unsere Anklage steigt zum Himmel. Ihr merkt schon, ich will mir es mit der Antwort auf diese Frage nicht leicht machen. Ich will auch ganz deutlich sagen, dass Fragen bleiben, die ich nicht beantworten kann. Salomo, dessen Weisheit ja in der Antike sprichwörtlich war, der schreibt Prediger 8, Vers 17, und wenn ein weiser Mensch behauptet, er könne das alles verstehen, dann irrt er sich. Wer ist Klaus Barre? Bestimmt nicht einer von den Weisesten. Also ich bin weit davon entfernt, alles zu verstehen, aber das darf mich nicht am Nachdenken hindern. Ich will fragen dürfen und ich will die richtigen Fragen stellen. Aber die anklagende Frage, Gott, warum lässt du das zu, da muss ich dann auch fragen, ist das überhaupt zulässig, so zu fragen? Wenn Gott allmächtig ist und souverän ist, dann ist er ja nicht anklagbar. Wir können ihn um Erklärungen bitten, aber mehr auch nicht, sonst ist er nicht Gott. In der Bibel heißt es in Römer 9, Vers 20, so, was bildest du dir ein? Du bist ein Mensch und willst anfangen, mit Gott zu streiten? Sagt etwa ein Gefäß zu dem, der es geformt hat, warum hast du mich so gemacht, wie ich bin? Dabei ist doch eine ganz andere Frage zu erklären oder zu klären. Gehört Gott überhaupt auf die Anklagebank? Hebt er das Gewehr und drückt ab? Steuert er den Welthandel, indem die einen ihren Überfluss vernichten, um die Preise zu halten und die anderen vor Hunger sterben? Verführt er dich dazu, Drogen zu nehmen, obwohl jeder weiß, wie gefährlich das ist? Säuft er dich zu Tode und ruiniert damit dein Leben? Hat er deine Ehe ruiniert? Wer schmeißt denn den ganzen Müll ins Meer? Das sind wir doch, wir Menschen. Und wie viele sind auch noch stolz darauf, dass sie den Glauben ihrer Kindertage abgelegt haben, dass sie keinen Gott mehr brauchen. Und dann ist das Seltsame, wenn die Sonne scheint und es ihnen gut geht, scheren sich die meisten Menschen einen Dreck um Gott. Sie heften sich Orden an die Brust und beanspruchen alle Ehre. Sie haben alles im Griff. Aber dann, wenn die Dinge aus dem Ruder laufen, dann setzen sie Gott auf die Anklagebank, nachdem sie durch ihr Verhalten längst erklärt haben, dass er ja gar nicht existiert. Und wisst ihr, das ist blöd. Das ist dumm. Das ist widersinnig. Inkonsequent. Wenn wir die Frage nach dem Warum stellen, dann müssen wir wohl zuallererst fragen, warum lässt der Mensch das zu? Und da wird's schwierig. Es ist einfach, in der Diskussionsrunde am Stammtisch bei einem guten Glas Bier über das Elend der Welt zu schwadronieren und Gott die Schuld in die Schuhe zu schieben. Und keiner denkt darüber nach, welche Verantwortung bei uns liegt, bei ihm liegt, bei ihr liegt. Gott macht uns in der Bibel schonungslos klar, wer der Hauptverursacher des Leids in dieser Welt ist. Der Mensch selbst. wie viele Kinder sind schuld daran, dass ihre Eltern so früh verfallen sind, weil sie die Nächte durchgeweint haben über der Not mit ihren Kindern. Und ich frage, weißt du, was du deinen Eltern antust, wenn du böse Wege gehst? Und wie viele Eltern haben das Scheitern ihrer Kinder zu verantworten, weil sie ihnen Liebe und Erziehung schuldig geblieben sind? Wisst ihr, ich glaube nicht, dass die PISA-Studie in erster Linie das Versagen der deutschen Schulen darstellt. Vielmehr offenbart es die Not in den deutschen Familien. Alles spielt sich hinter gut aussehenden Fassaden ab. Allein der Alkoholismus ruiniert in unserem Land jährlich Millionen von Menschen. Wie viel Missbrauch geschieht hinter verschlossenen Türen und leider Gottes auch hinter Kirchentüren? Wie viele Ehen unter dem versprochenen siebten Himmel sind zur Hölle geworden? Warum ist das so? Karl Carstens, ehemals deutscher Bundespräsident, hat einmal gesagt, die Ursache allen Übels auf unserer Erde ist der Abfall des Menschen von Gott. Die Leute haben Gott abgeschrieben. Die Leute in Deutschland haben Gott abgeschrieben. Und deshalb kommt eine unglaubliche Verantwortung auf die Gemeinde Jesu zu in unserem Land. Die Gemeinde ist die Hoffnung der Welt, ist auch die Hoffnung für Deutschland. Ihr seid die Hoffnung für diese Stadt. Und was passiert, wenn so diese Entwicklung fortschreitet und längst eingetreten ist? Wir stellen fest, die Gesellschaft zerbricht an ihrem Egoismus. Kennt ihr diesen Slogan? Geiz ist geil. Sag mal, kann es noch was Schlimmeres geben? Der Gier nach immer mehr bestimmt das Leben. Ich denke, in unseren Tagen wird langsam aber sicher deutlich, dass die Menschen anfangen zu ernten, was sie gesät haben. Unsere Gier setzt die Gebote Gottes außer Kraft. Und vielleicht hat die ganze Hektik und der Stress unseres Lebens auch etwas damit zu tun, dass wir immer mehr wollen, weil unsere Ansprüche immer höher werden, oder andere wollen immer mehr von uns und wir können uns dem gar nicht mehr entziehen. Und in dieser von Gott abgefallenen Welt müssen wir leben, auch wir Kinder Gottes. Da muss man doch fragen, wenn es Gott gibt und wenn er allmächtig ist, dann kann er doch all diesem wehren. Warum verhindert er nicht, dass in dem Augenblick hier, wo wir jetzt hier sitzen, so wohlbehütet und sicher, dass in dem Augenblick Menschen in der Ukraine sterben und im Sudan verhungern und. Und jetzt wird's schwierig und auch nicht ganz leicht. Die Antwort, so seltsam sie klingen mag, hat mit Liebe zu tun. Gott hat uns nach seinem Bild geschaffen, als Personen, vor aller Schöpfung. Er wollte ein wirkliches Gegenüber haben. Er hätte uns ganz anders schaffen können, mit Instinkten, die die eigene Art und die Schöpfung schützen. Ich habe mal einen beeindruckenden Film über die Bienen gesehen. Die Bienen haben den perfekten Staat. Absolut soziales Verhalten, perfekte Geburtenkontrolle. Alle leben zum Wohl der Allgemeinheit. Sie kennen keinen Hass, keine Vergeltung, aber auch keine Liebe. Warum? Weil sie nicht anders können. Sie sind so geschaffen, von Gott so geschaffen. Gott hätte auch uns so schaffen können wie die Bienen. Perfekte Lebewesen in einer perfekten Welt. Huxleys schöne neue Welt lässt grüßen. Nur, ihr Lieben, dann wären wir keine Personen. Was ich meine, versuche ich mal mit einem Beispiel deutlich zu machen. Künstliche Intelligenz ist ja so im Moment das Thema. Jetzt mal ein Wort an die Männer unter uns, ganz ehrlich. Wer träumt nicht hin und wieder von uns allen, von der perfekten Ehefrau? Stell dir vor, du könntest eine bestellen, maßgefertigt, nach deinen Vorstellungen programmiert. Sie erfüllt alle deine Wünsche, ist Geliebte, Model, Hausfrau, Mutter von 5 vortrefflichen Kindern, macht Karriere, liebt dich über alles, Sie funktioniert perfekt, weil sie so geschaffen wurde. Und jetzt muss ich natürlich auch ein Wort an die Frauen unter uns richten. Ihr Lieben, wie sähe für euch der perfekte Ehemann aus? George Clooney, Brad Pitt, nur eben treu, liebevoll, Handwerker, reich, bereit mit euch einkaufen zu gehen, alle Zeit gesprächsbereit, Kuscheltier mit breiten Schultern und so weiter. Programmiert nach deinen Vorstellungen. Ihr Lieben, schön, aber auch fürchterlich. Liebe lässt sich nicht programmieren. Liebe ist immer freiwillig oder sie ist nicht. Wenn Gott uns nicht die Freiheit gegeben hätte, Nein sagen zu können, hätte er uns nie erschaffen. Dann wäre die Schöpfung mit den Tieren beendet gewesen und Gott hätte sich so etwas wie eine elektrische Eisenbahn zum Spielen erschaffen, nur viel aufwendiger und schöner. Aber wisst ihr, eine Eisenbahn liebt man nicht. Für eine Eisenbahn stirbt man nicht. Und eine Eisenbahn sagt man auch nicht, ich will mich mit dir verloben in Ewigkeit. Indem Gott uns die Freiheit gab, als eigenständige Persönlichkeiten Ja und Nein zu sagen, ging er das Risiko ein, dass wir Nein sagen, mit all den Folgen, die wir nur zu gut kennen. Aber er hatte keine andere Wahl. Liebe lässt sich nicht erzwingen. Liebe ist immer freiwillig. Selbst der weise König Salomo musste das ja bitter erfahren. Der konnte sich alles leisten, jeden erdenklichen Luxus, jede Frau in seinem Reich, die er wollte. Und was ist sein Fazit im Prediger? Alles ist sinnlos, so als wolle man den Wind einfangen. Liebe lässt sich nicht kaufen. Sie ist freiwillig oder sie ist nichts wert. Und bei all diesen Überlegungen kommen wir zu einem bestimmten Schluss, über den man nachdenken sollte. Der deutsche Philosoph Gottfried Wilhelm Leibniz, das war so vielleicht der letzte Universalgelehrte in unserem Land, hat sich ein Leben lang intensiv mit der Frage der Theodizee beschäftigt, also mit der Frage nach der Rechtfertigung Gottes. Hat immer wieder gefragt, wie kann Gott das zulassen, all das Übel und Böse und wie ist das im Einklang zu bringen mit dem Glauben an seine Allmacht, Weisheit und Güte. Und in seiner Schrift Essai de Theodicee von 1710 gibt es für ihn nur eine akzeptable Lösung und die kann ich nachvollziehen. Unsere Welt ist die beste aller möglichen Welten. Sie besitzt einen maximalen Reichtum von Momenten und in diesem Sinne die größtmöglichen Mannigfaltigkeiten. Damit wollte er sagen, unter der Wahrung unserer Persönlichkeit kann es nur so gehen, wie es geht. Nochmal, unter der Wahrung unserer Persönlichkeiten kann es nur so gehen, wie es geht. Keine Alternative, weil es um Liebe geht. Noch einmal die Frage und jetzt zum letzten Mal, warum lässt Gott das zu? Betreten wir am Ende der Zeiten den großen Gerichtssaal? Vor dem Thron Gottes haben sich Millionen und Abermillionen Menschen versammelt und in ihren Reihen wird heftig diskutiert. Was versteht der schon von Leid? Hat der jemals leiden müssen, fragt eine junge Frau. Ein farbiger junger Mann öffnet sein Hemd und zeigt auf die Wundmale an seinem Hals, wo sie ihn aufgehängt haben. Schaut euch das an, gehängt haben sie mich, wie die Tiere haben sie uns Sklaven behandelt. Soll das ein Gott der Liebe sein? Eine andere Frau bekennt bitter, mich wollte keiner, ich bin unehelich geboren. Und ein Bürgerrechtler klagt, ohne begründete Anklage saß ich viele Jahre im Gefängnis. Wo war er da? Und so erheben sie die Stimme des Protestes. Gott, du in deinem herrlichen Himmel, was verstehst du von unserer Not? Und dann rotten sie sich zusammen und wollen Gott den Prozess machen. Und sie kommen zu einem Urteil. Er soll das erleiden, was sie selbst erlitten haben. Ein feiger Richter soll ihm den Prozess machen. Aufgrund falscher Anschuldigungen soll er verurteilt werden. Er soll gefoltert und verspottet werden und schließlich grausam sterben. Und das in aller Öffentlichkeit. Und alle sollen es sehen und ihn verhöhnen. Und als sie ihren Urteilsspruch gefällt haben, wird es auf einmal ganz still vor dem Thron Gottes. Und plötzlich weiß jeder, um was es hier geht. Und allen ist mit einem Schlag klar, genau das ist ja mit ihm passiert. Das Urteil hat er ja längst getragen. Jesus kam in diese Welt, der Sohn Gottes, der lebendige Gott, geboren in einem ärmlichen Stall, von einer Jungfrau verlacht, verspottet, geschlagen und schließlich ans Kreuz geheftet. Und allen wird klar, Gott hat ja unser Leid getragen. Nicht, weil er schuldig ist, hat er das ertragen, sondern weil wir schuldig sind. Schon der Prophet Jesaja schreibt im Alten Testament, Jesaja 43, 4 bis 5, fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Ihr Lieben, wir sind schuld, nicht Gott. Aber er hat die Strafe getragen, damit das so nicht in alle Ewigkeit weitergehen muss. Christ werden bedeutet, mit meiner Not, mit meinen Fragen und mit meinem Leid kann ich zu Gott kommen und erfahre seine unbeschreiblich tröstende Nähe. Und da bleibt mir nur Dank und Anbetung. Ich hoffe für jeden von uns. Ich bete. Herr, und hinein in all unser Fragen und Nachdenken, auch in all das, was uns beschäftigt in diesen Tagen, hinein in die ganze Gottlosigkeit in unserem Land, die uns so zu schaffen macht, hinein auch in die Not mancher Gemeinde. All das siehst du und da sprichst du hinein und hörst nicht auf, dich zu bezeugen als der lebendige, ewige Gott, der diese Welt geschaffen hat, der uns gewollt hat, der Mensch geworden ist, der gekreuzigt und gestorben ist, der auferstanden ist und der für uns eine ewige Zukunft vorbereitet hat. Bitte lass uns daran festhalten und lass uns ein gutes Zeugnis für das sein, was wir glauben und bekennen. Schenk es dieser Gemeinde, Herr, dass sie für diese Stadt zum Segen wird, dass mehr Menschen dich kennenlernen, dass der Hunger nach deinem Wort zunimmt. Herr, schenk Erweckung in unserem Land. Wir wissen nur zu gut, dass wir nichts mehr brauchen, gerade in unserer westlichen Welt, als eine neue Begegnung mit dir. Schenk es, Herr, zu deiner Ehre und unserer Freude. Amen.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.